Heute trage ich einen Pulli, weil mir nicht so warm ist wie normal. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, die Gelegenheit werde ich wahrnehmen. Frage an euch. Drei Fragen habe ich mitgebracht. Ihr müsst sie nicht laut beantworten. Es reicht, wenn ihr die Fragen für euch beantwortet. Ganz einfache Ja-Nein-Fragen. Mehr nicht. Also nicht überlegen, aus dem Bauch sofort Ja-Nein denken. Okay? Ready? Erste Frage. Sind all meine Sünden bis jetzt und alle zukünftigen Sünden, die ich je in irgendeiner Form hatte, vollständig getilgt? Ja, nein. Zweite Frage. Ich gehe natürlich davon aus, das hier, das richtet sich an Christen, also an Menschen, die neu geboren sind. Die anderen, die sind für die erste Frage sowieso disqualifiziert. Mit denen müsste ich ein anderes Gespräch führen, vorher. Also ich gehe davon aus, dass nur Christen im Raum sitzen. Wenn nicht, dann komm auf mich vertrauensvoll nach dem Gottesdienst und lass uns mal reden. Dann weißt du, wie du diese Frage beantworten kannst. Also erste Frage, sind all meine Sünden bis jetzt und alle zukünftigen Sünden vollständig getilgt? Ja, nein. Habt ihr es? Nächste Frage. Bin ich hier und jetzt vollständig rein, tadellos, vollkommen gerecht? Bin ich hier und jetzt, also nicht jetzt, ich rede von jetzt, vollständig rein, tadellos, sprich ohne jeglichen Fehler und vollkommen gerecht, nicht ein bisschen, vollkommen. Ja, nein. Habt ihr schon? Dritte Frage. Bin ich vollkommen heilig? Habt ihr es? Wer dreimal ja, behalte für euch. Ich will es nicht wissen. Eigentlich sollte jeder dreimal ja eindeutig aus dem Bauch geantwortet haben. Aber ich weiß, dass es nicht der Fall ist. Und das ist unser Problem. Es ist interessant, dass biblische Aussagen, deren Abbildung in drei Fragen umformuliert werden, doch gar nicht so selbstverständlich für manche unter uns sind. Komisch, ne? Eigentlich müsste jeder Christ diese drei Fragen eindeutig mit Ja beantworten können, ohne zu zögern, sprich aus dem Bauch heraus. Wenn nicht, dann müssten wir doch einige notwendige biblische Basisarbeit leisten. Basisarbeit. Es ist eigentlich nicht möglich, eine freie, gesunde Beziehung mit Gott einzugehen, wenn man an diesen Basispunkten noch nicht klar ist. Denn Menschen, die sich Christen nennen, aber immer noch das Problem mit der Identifikation haben, mit dem Werk Jesu am Kreuz und der Konsequenz daraus, dass man dadurch Nutznießer von besonderen Privilegien ist, denen fällt natürlich schwer, sich auf einen Gott einzulassen und seine Liebe vollständig anzunehmen. Denn wenn die denken, ich bin es doch nicht wert, ich bin noch nicht so weit und deswegen ist es normal, dass ich nicht alles habe, was Gott für mich vorbereitet hat. Und mir geht es darum, diese Lüge zu entlarven. Denn solange wir denken, dass wir eh noch was tun müssten, um Gottes Liebe zu verdienen, oder dass irgendwas noch fehlt, dann werden wir selbstverständlich jeden Schlag, den der Feind uns mal spüren lässt, als vielleicht normal annehmen. Und denken, ja, Gott hat es zugelassen, weil ich doch gar nicht so tolle oder eine tolle Christin oder ein toller Christ bin. Das ist schade. Es ist schade, weil wir, so sagt die Bibel, reingewaschen sind von unseren Sünden durch das Blut Jesu. Richtig? Es steht nirgendwo, dass irgendeiner von uns in irgendeiner Form, außer durch Glauben, dieses Vorrecht empfangen hat. Es steht auch nirgendwo, dass wir uns in irgendeiner Form dafür qualifizieren sollen. Es steht nur, wir sollen glauben. Kann ich ein Amen dazu bekommen? Wir sollen glauben und dann empfangen. Danke. Und weil wir glauben, empfangen wir. Nicht, weil wir leisten, weil wir gar nicht leisten können. Was kann ein Mensch dem hinzu, in irgendeiner Form dem Werk Jesu hinzufügen, was am Kreuz geschehen ist? Nichts. Also werde ich zu Jesus und Jesus wird zu mir. Substitution, es findet dieser Tausch findet statt. Der findet statt, damit ich Sünder aus Glauben etwas empfange, was Jesus getan hat. Ich versuche das mit meinen eigenen Worten umzuformulieren. Jeder Christ ist irgendwann in einen Gerichtssaal rein. Auf dem Richterstuhl saß einer, Gott himself. Und Gott sagt, du Lasso, du Zuhörer, du bist schuldig, weil du Sünder bist, und du verdienst eins, den Tod. So, das ist schon mal geklärt. Du bist schlecht genug, um den Tod zu verdienen, und deswegen musst du hingerichtet werden. Das geschieht in diesem Raum. Und dann kommt Jesus und sagt, ich würde gerne mal anstelle von Lasso sterben. So geht Jesus für mich, nachdem dieses Urteil gefällt ist, und wird hingerichtet. Und ich werde begnadigt. Ist Jesus Sünder gewesen? Nein. Er ist zu Sünde gemacht worden, damit ich, der Sünder, zur Gerechtigkeit werde. Jemand hat für mich bezahlt und deswegen bin ich rein. Und wenn ich dann die Frage, wenn jemand mir sagt, ja, aber du bist doch nicht so, ich sage, ich habe nie behauptet, perfekt zu sein. Ich glaube an Jesu Perfektion. Ich glaube an die Unversehrtheit, an die Vollkommenheit meines Retters. Und weil ich einen Retter brauche, identifiziere ich mich mit dem Retter. Ganz einfach. Also die Qualität meines Seins hat mit meiner Qualität nichts zu tun, sondern die Qualität meines Seins resultiert aus meinem Glauben an Jesus, der perfekt ist. Seid ihr noch dabei? Das ist biblische Wahrheit. Was muss dann bei uns anders werden? Nächste Seite. Wir haben ein Problem mit der Wahrnehmung und deswegen bemühe ich diesen Vers zum 100. Mal. Richtet euch im Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Eigentlich ist es der zweite Vers. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. damit ihr verändert werden. Also das Denken geht dem Verändern voraus. Und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude dran hat und ob es vollkommen ist. Die Maßstäbe dieser Welt, die gelten für uns nicht. Denn wenn wir danach gingen, dann müssten wir versuchen, Gott zu gefallen. Aber Gott gefällt man nur durch Glauben, nicht durch Handeln, Glauben. Es steht, damit ihr verändert werdet. Ja? Wir sollen verändert werden. Das ist eine Passivform. Passiv bedeutet, ich bin nicht derjenige, der was tut, sondern ich bin derjenige, der etwas empfängt, was jemand anders tut. Dann bin ich passiv. Die Veränderung findet statt in mir durch einen, das ist Gott. Und wenn wir das nicht begreifen, werden wir scheitern als Gotteskinder. Und ich werde nie müde, das zu behaupten, weil ich an erster Stelle immer den Fehler mache, Gott gefallen zu wollen. Und Gott zu gefallen, muss ich nur eins tun. Nur. Das ist tricky. Nur. Ich muss glauben. Nur Gottes Geist kann mich verändern. Ich mich selber nicht. Und die geistliche Transformation, die ist eine Konsequenz aus einer Kontaktpflege zu Gott. Nächster Vers. 2. Korinther 3, 18. Da steht, wer meine letzte Predigt mitbekommen hat, am 31. Dezember, wer hier war, der hat diesen Vers schon mal mitgelesen. Und ich stelle fest, ich muss den 100-mal vorbringen, weil da drin die Antwort ist auf die 3 Fragen, die ich vorhin gestellt habe. Wisst ihr, man sagt immer den Menschen, man sagt, ja, du musst dich verändern lassen. Wie werde ich so, wie Gott will, dass ich werde? Ja? Das Wie ist für mich wichtiger, als einfach zu sagen, lasst euch verändern. Das reicht nicht. Lasst euch verändern ist ein netter Satz. Aber wie werde ich verändert? Konkret. Wir lesen, wie alle. Ich hatte ein mathematisches Gesetz das letzte Mal bemüht, nämlich die Transitivität. Ich weiß zwar nicht, wann ich angefangen habe, aber ungefähr. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie, also diese Herrlichkeit, wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Da sind ein paar Worte drin, auf die möchte ich ganz besonders eingehen. Es steht, wir sehen die Herrlichkeit Gottes wie in einen Spiegel. Der Spiegel. Wenn ihr in einen Spiegel schaut, seht ihr primär euch selber. Richtig? Richtig? So. Ihr seht euch im Spiegel, oder? Interessanterweise seht ihr nicht nur euch, sondern ihr seht, wen seht ihr denn? Was wäre das denn für ein Spiegel, in dem ihr euch seht? Wenn wir das Wort Gottes nehmen und sehen Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Man würde anhand der 10 Gebote erkennen, oh, ich bin ja nicht perfekt. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Reflexion aus dem Spiegel des Wort Gottes. Der Spiegel ist Gottes Wort. Das heißt, biblische Inhalte sind der Spiegel. Das heißt aber auch, dass die Verheißungen aus der Bibel der Spiegel sind. So, wenn die Verheißungen aus der Bibel sagen, durch seine Striemen bin ich geheilt worden und mein Körper Schmerzen spürt. Mein kranker Körper schaut in den Spiegel und sieht drin, dass er gesund ist. Nun, zwischen dem, was mein Ist-Zustand, mein Körper spürt und das, was der Spiegel für ein Bild zurückbringt, du bist durch seine Striemen gesund, ist eine Diskrepanz. Diese Diskrepanz, die kann man nur überbrücken durch Glauben. Aber hier steht etwas. Es steht ja nicht, ihr müsst so lange beten und fasten und, sondern es steht, unser ganzes Wesen wird umgestaltet. Wodurch? Durch die Betrachtung in den Spiegel. Wir müssen nicht beten, wir müssen nicht fasten, wir müssen lediglich in den Spiegel schauen. Mit anderen Worten, es ist gar nicht möglich, Gottes Realitäten zu erfahren ohne sein Wort. Gott und sein Wort sind eins. Und jeder im Raum, der das nicht hören will, ist mir egal, der muss es wissen. Wer seine Bibel vernachlässigt, der wird ein krepierender Christ bleiben. Menschen sterben für die Bibel. Wisst ihr das? Wir haben 1200 Bibeln auf unserem Smartphone. Mindestens. Kostenfrei. Die kostet nicht mal Geld. Heute braucht man nicht mal Geld für eine Bibel. Aber wenn ich sage, wie viele Minuten lesen wir da drin täglich? Oder andersrum, stellt euch mal vor, jeder Christ würde nur etwas, eine warme Mahlzeit bekommen und sonst nichts essen und nichts trinken. Jeden Sonntag oder jeden Samstag im Gottesdienst. Du kommst in den Gottesdienst und kriegst eine warme Mahlzeit. Bis zum nächsten Gottesdienst kriegst du weder was zu trinken noch was zu essen. In welchem Zustand werden wir nach einem Jahr? Und genau das tun wir mit dem Wort Gottes. Es fällt uns schwer, das zu lesen. Wir finden das anstrengend. Ah, was ist das denn wieder für ein Ding? 1000 Gründe. Aber vor der Glotze können wir hocken ohne Ende. Wir schlafen ein bei einer Predigt, aber wenn es darum geht über Fußball oder sonst was, da haben wir die Energie wie sonst was bis in die Puppen. So sind wir. Und dann wundern wir uns, dass wir Gott gar nicht kennen. Ich meine, wenn du dich mit niemandem beschäftigst, wie willst du mit der Person kennenlernen? Ich meine, um jemanden kennenzulernen, musst du dich mit der Person mal befassen, oder? Ich erzähle nichts Neues. Das gilt übrigens auch mir selber. Und wenn wir glauben wollen, müssen wir wissen, dass Glaube ein Produkt ist. Dieses Produkt entsteht aus einem besonderen Akt. Irgendjemand muss in unsere Ohren, in unsere Augen irgendwas hineintun, damit daraus Glaube entsteht. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Nächster Text. Aus dem Hören der Botschaft kommt der Glaube. Und diese Botschaft, die kommt aus dem Wort. Also wir sind wieder beim Wort. Man muss sich vorstellen, Glauben ist nur möglich, wenn man irgendwas hört, was unseren Glauben antreibt. Ansonsten glauben wir nicht. Wir können uns anstrengen in irgendeiner Form. Das ist kein Glaube. Da kommt der nächste Wind und dann... Das heißt, jede Predigt, die wir hören, jeden Bibelvers, jede Begegnung mit Gott, jedes Wirken seines Geistes, das ist, sind alles die Elemente, die unseren Glauben antreiben. Wir müssen hungrige, neugierige Glaubenssuchende sein. Im eigenen Interesse ist das. Der Glaube kommt aus dem, was man hört, aus der biblischen Verheißung. Und es steht aber auch im Hebräer, Kapitel 11, der allererste Vers. Was ist denn Glaube? Es gibt mehrere Übersetzungen, aber ich fand diese hier passend für mich. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ich rechne damit, dass das, was ich hoffe, nicht irgendein Hirngespinst, ja, Herr, ich mag meinen Chef nicht und ich hoffe, der baut einen Unfall, wenn er hier rausgeht, oder? Nein, das ist nicht in der Bibel. Das braucht man nicht glauben, das wird nicht funktionieren. Glaube besteht darin, aus dem Fundus von Gottes Verheißungen etwas für sich zu nehmen und das entsprechend zu glauben, dass man es bekommt. Und deswegen ist es nicht nur ein Rechnen mit der Erfüllung, sondern es ist auch ein Überzeugtsein. Sprich, die Umgebung, das Drumherum mag anders sein als das, was ich empfinde, aber das verändert meine Überzeugung gar nicht. Und ich kann euch sagen, das ist menschlich nicht möglich. Glaube funktioniert nicht, wenn man sich anstrengt und versucht irgendwie. Nein, das bringt es nicht. Glaube kommt von Gott. Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sind auf Gottes Wirken angewiesen, um überhaupt glauben zu können. Wisst ihr das? Um zu glauben, brauchen wir Gott. Also das Erste, was man tut und sagt, weißt du was, ich glaube nicht, hilf meinem Unglauben. Wie und was soll ich glauben? Ist Gottes Wort. Wieso? Weil das das Einzige ist, was die Verheißung hat, was ich brauche. Also muss ich zum Wort und sage, das hier, ich bin krank, ich will gesund werden, ich bin arbeitslos, ich brauche einen Job. Das steht da drin, der Herr ist mein Versorger. Also er versorgt mich mit Job, er versorgt mich vielleicht mit einem Lebenspartner, er versorgt mich mit Frieden, er versorgt mich mit netten Leuten um mich herum, statt mit nörgeligen, was weiß ich was. Das alles können wir bei Gott erfragen, wenn er unser Versorger ist. Aber ich muss erstmal wissen, dass Gott mein Versorger ist. Dafür muss ich sein Wort lesen. Und ich empfehle jedem, sucht euch jede biblische Computerbibel, hat heute eine kostenfreie Suchmaschine. Da könnt ihr nach jeder Verheißung suchen und schreibt sie euch auf, klebt auf dem Spiegel, lest euch das, lernt es auswendig, esst das auf. Mir ist ein Rätsel, dass man das nicht macht. Aber ich gehe davon aus, dass in diesem Raum jeder hier ein Bibelfreak ist. Oder? Ich höre ja nichts. Ich versuche nicht gerade irgendjemand klein zu machen, ich möchte lediglich euch eher ermutigen. Merkt ihr das? Ich hoffe es. Nicht, der Lasso hat uns heute richtig geohrfeigt. Nein, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass ihr hier rausgeht mit der Überzeugung, ich bin ein Kind Gottes, Gott liebt mich, Ich bin perfekt in seinen Augen. Und nichts und wirklich gar nichts steht zwischen Gott und mir. Und deswegen darf ich von ihm Gutes erwarten. Die Beziehung muss rein sein. Die Wahrnehmung der Reinheit der Beziehung muss bei uns erstmal ankommen. Gott betrachtet uns, er sieht uns perfekt. Das Problem ist unser Glaube daran, dass er so ist. Und jedes Mal, wenn einer uns tritt, dann sagen wir, ja gut, so wie ich bin, habe ich das vielleicht verdient. Oder wir glauben sogar, es wäre sogar Demut, so zu laufen. Ich, kleiner Christ, mein Vater ist König. Mein Vater ist der Herrscher dieser Welt. Mein Vater ist stärker als alles, als alle Widrigkeiten dieser Welt. Und deswegen darf ich meine Brust rausfahren und sagen, wisst ihr was, ich bin Christ. Ich kann besser leiden als jeder andere Nicht-Christ. Wisst ihr warum? Weil der mich, der durch das Tal des Todes mitbegleitet, der ist so mächtig, der wird niemals zulassen, dass ich kaputt gehe. Das ist Christsein. Ist so ein cooles Leben. Oder? Weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, ihr sagt, ja, stimmt. Na gut. Ich versuche es nochmal. Der Glaube ergibt sich also aus meiner Prägung durch Gottes Verheißungen. Wenn ich niemals gelesen habe, dass Jesus Menschen geheilt hat, wenn ich nicht annehme, dass sein Leiden dafür da war, dass ich nicht mehr körperlich leide, er musste nicht leiden. Die Kreuzigung hätte gereicht für die Vergebung der Sünden. Merkt ihr das? Christus hätte hingehen können, man hätte ihn nehmen können und sofort getötet. Ohne Peitsche, ohne Dornenkrone, ohne dieses ganze Theater. 3 Stunden leiden am Kreuz. Das hatte einen Grund. Und Jesaja hat es auch gesagt. Er hat gelitten, damit es dir und mir gut geht. Körperlich gelitten, damit es dir und mir körperlich gut geht. Es hat einen Grund. Und wenn ich das aber nicht lese, kann ich es auch nicht erwarten. Ach, die Bibel ist cool. Ich sag euch, lest die Bibel. Schreibt euch diese Schätze, nehmt sie euch und esst die auf. Und dann habt ihr genau das gesagt. Ich glaube, dass eigentlich Gesundheit für mich das Normale der Welt ist. Bin ich krank? Macht nicht. Bin ich krank? Ja. Und? Durch deine Striemen bin ich geheilt. Die Veränderung, die startet da. Der Teufel sagt, nein, ich spür mal hier deine Gelenke. Und du sagst, ja und? Das geht gleich weg. Warum? Die Bibel sagt, die sichtbaren Dinge, die sind zeitlich begrenzt. Die geistlichen Dinge, die bleiben ewig. Und deswegen darf ich erwarten, dass die Gesundheit kommt, weil die Krankheit nur zeitlich beschränkt ist. Und das mag der Teufel nicht und deswegen sage ich es. In meinem Geist reift dann, wenn ich glaube, die Überzeugung zur Gewissheit. Ich bin ja nicht nur überzeugt, sondern mir ist das so richtig drin eingebrannt. Man trägt faktisch das noch unsichtbare Ergebnis in seinem Geist, bis es sichtbar ist. Das ist vergleichbar mit einer Schwangerschaft. Die Frauen kennen das, die Mütter unter uns. Das Baby ist erstmal nicht sichtbar. Für alle, auch für die Mutter selber nicht. Und irgendwann kommt so eine Maschine auf den Bauch und man hört irgendwelche schnelle tick, 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 tick. Und das sagt die Ärztin oder der Arzt, das ist das Herzklopfen. Also das klang bei mir wie eine schnelle Uhr, aber ist egal. Aber bis da sieht man nichts. Aber in dem Moment weiß die Mutter, weil andere Dinge anders gelaufen sind, keine Tage zum Beispiel, Und dann weiß ich, ah, okay, da muss ja vielleicht mal was anderes sein. Ne? Na gut, mit 70, 80 denkt man anders, wenn sowas ist. Aber mit 20 eher nicht. So, wir Männer, wir kriegen das mit, aber wir wissen nicht, was es ist. Und so wie das ist, so ist Glauben. Irgendwann wächst das zu einer extremen Gewissheit, bis es sichtbar wird. Und dann bin ich nicht mehr krank, sondern ich bin gesund. Und dann fragen sie, ja, wie? Durch Gebet bist du gesund, wie schaffst du das? Ich sage, ich habe nichts gemacht. Jesus hat es gemacht. Und deswegen bin ich nur Nutznießer. Glaube ist die Brücke, über die Gottes Verheißungen zu uns gelangen. Und deswegen ist Glaube so wichtig. Wir halten fest, nächste Seite. Meine Beziehung zu Gott, die kann ohne Glauben nicht funktionieren. Und genauso wie beim Medikament, der Wirkstoff, aus dem der Glaube entsteht, das ist Gottes Wort. Paulus würde schreiben, ich ermahne euch, liebe ihr habt eine Bibel zu Hause und die verstaubt.